Im Endeffekt geht es darum, dass unsere Kunden, ähnlich wie wahrscheinlich jeder auch in seinem Alltag, merken, dass die Zukunft immer unsicherer wird. Und dass es immer schwieriger wird, strategische Entscheidungen zu treffen, wobei man immer noch sehr stark das Gefühl hat, dass man das natürlich immer noch muss. Es geht nicht darum, wirklich hundertprozentig vorherzusagen im Detail, wie die Zukunft sein wird, sondern zu verstehen, okay, was gibt es heute eigentlich schon für angelegte Treiber und Trends, die sozusagen gestaltet werden von den Leuten, die auch in der Machtposition sind in der Industrie. Also dass eben die gewissen Stärken und Schwächen von KI und die Stärken und Schwächen von dem Menschlichen wirklich so zusammengefügt werden, dass es insgesamt wirklich ein größeres Ganzes wird.
Hallo und herzlich willkommen. Willkommen zum SAP IT-Podcast der MainzQuere AG. Mein Name ist Tobias Harmes und wir reden heute über Zukunftsforschung, wie arbeiten wir 2035? Ja, ihr habt richtig gehört, 2035. Und wir sind ja normalerweise im Podcast sehr nah an der praktischen Umsetzung. Ja, also wir gucken, was gibt's so für Möglichkeiten, wie man seine SAP-IT noch effektiver verwalten und gestalten kann. Und beim Thema KI, was ja in aller Munde ist, läuft man der Entwicklung ja gefühlt auch ständig hinterher. Man weiß gar nicht, was jetzt nächste Woche passiert und da ist dann schon wieder das nächste große verrückte Ding. Und es ist sicherlich kein Geheimnis, generative KI spielt bei uns in der Beratung eine Riesenrolle und ja, weil es auch bei unseren Kunden eine Riesenrolle spielt. Und deshalb arbeiten wir mit der Firma To Be Ahead zusammen, die dem größten Zukunftsforschungsinstitut Europas. Und der To Be Ahead Think Tank analysiert in wissenschaftlichen Trendstudien Chancen und Risiken der Trendentwicklung individuell für seine Kunden und ihre Geschäftsfelder. Und in diesem Zusammenhang habe ich meinen heutigen Gast kennengelernt, Julia Lampert. Hallo, herzlich willkommen.
Guten Tag, ich freue mich sehr.
Julia Lampert ist Zukunftsforscherin und Director of Research bei To Be Ahead. Sie ist Autorin der Zukunftsstudie Generative KI 2035, die einen spannenden Blick auf die zukünftige Entwicklung durch und mit generativer KI gibt. Und darüber wollen wir heute sprechen. Ich bin also sehr gespannt, ob und wie eigentlich ein Blick auf ein, ja, schnell bewegendes Thema funktionieren kann. Eine Studie, die irgendwas über 2035 sagt, ja. Also generative KI 2035. Ja, ich hoffe, du kannst uns einen Einblick geben darauf, was uns so die kommenden Jahre erwartet. Und bevor wir da in die Tiefe gehen, vielleicht kannst du mal kurz erklären, was macht eine Zukunftsforscherin?
Also, im Endeffekt geht es darum, dass unsere Kunden, ähnlich wie wahrscheinlich jeder auch in seinem Alltag, merken, dass die Zukunft immer unsicherer wird und dass es immer schwieriger wird, strategische Entscheidungen zu treffen, wobei man immer noch sehr stark das Gefühl hat, dass man das natürlich immer noch muss. Also man muss in den meisten Entscheidungen, die man trifft, kann man zwar kurzfristig auch Entscheidungen treffen, aber wenn man wirklich sozusagen nicht den Trends hinterherrennen möchte und jede 6 Monate sich irgendwie neu orientieren möchte, dann braucht man eben was, was für längere Jahre auch stabil ist und ein bisschen sowas wie North Star, ist auch ein bisschen ein Trendbegriff, aber im Endeffekt geht es darum. Und die Kunden kommen zu uns, um zu sagen, okay, wir wissen, wir haben ein sehr gutes Verständnis und Überblick über unsere eigene Branche. Wenn es dann in die Zukunft geht, wird es dann schon ein bisschen schwammiger, aber auch so der ganze Kontext, der drum besteht, ist unsicher. Und deswegen sprechen wir dann mit Experten, die eben Zukunft nicht nur auf sich zukommen lassen, sondern auch aktiv gestalten, um zu verstehen, was ist denn das größere Zukunftsbild, was eben in dieser Industrie sozusagen drumherum steht, um das dann zu nehmen, um darauf dann strategische Ableitungen individuell für die Kunden abzuleiten.
Und da kommt dann am Ende eine Studie raus, so wie die Studie, die ihr jetzt da veröffentlicht habt mit der generativen KI 2035. Also wie funktioniert, kannst du mal erklären, wie so eine Studie aufgebaut ist und welche Zielsetzung sie dann hat?
Die Studie, die wir öffentlich machen, das ist uns natürlich auch ein großes Anliegen. Das sind natürlich etwas breitere Studien, die für die Kunden sind natürlich individuell zugeschnitten. Aber im Endeffekt sprechen wir dort eben mit verschiedenen Experten. So, wir versuchen diese 360-Grad-Perspektive abzudecken, um wirklich zu verstehen, okay, was sind die Treiber, die entscheidend sind für die nächsten 10 Jahre? Was ist nicht nur Wunschdenken, sondern was wirklich bewegt sich in diesem Wahrscheinlichkeitsraum? Genau, und dann im Endeffekt nutzen wir das als Grundlage, um dort dann auch eben Backcasting zu machen und eine Roadmap.
Was sind das für Experten?
Unterschiedlich.
Also ich meine, es muss ja irgendwie, ja. Also wie Ich lese zugegebenermaßen selten Studien, habe ich vorher auch schon mal zugegeben, ja. Technische Dokumentation und natürlich auch Bücher und so weiter, so Zukunftsstudien bin ich noch nicht so vielen über den Weg gelaufen. Und dann ist natürlich meine Frage sofort, ja, wie kann man denn heute, wo man doch eigentlich nicht weiß, was OpenAI nächste Woche released, überhaupt irgendwelche Aussagen machen über etwas, was vielleicht die Arbeitswelt in 10 Jahren ist, ja? Also wie funktioniert das?
Ja, das ist absolut der Schlüsselpunkt. Und im Endeffekt ist es natürlich so, dass wir nichts vorhersagen können, aber dahinter steht die Idee, dass Zukunft nicht nur passiert, ne, sondern dass sie gestaltet wird von eben Keyplayern. Und diese Keyplayer in zum Beispiel generativer KI sind eben OpenAI und Anthropic, die Player, die einfach heute Sachen entwickeln und teilweise eben auch, sieht man vor allem bei OpenAI, manche Dinge einfach schon viele Jahre vorher eigentlich in der Pipeline haben und die selber natürlich schon wissen, in welche Richtung sie gehen. Und wenn man das zusammenführt von verschiedenen Perspektiven, dann kann man eben sehen, aufgrund von den Aussagen, die Sie über die Zukunft treffen, wie Sie die einschätzen, aufgrund von den Dingen, die Sie sozusagen heute auslösen. Und darum geht's. Also es geht nicht darum, wirklich hundertprozentig vorherzusagen im Detail, wie die Zukunft sein wird, sondern zu verstehen, okay, was gibt es heute eigentlich schon für angelegte Treiber und Trends, die sozusagen gestaltet werden von den Leuten, die auch in der Machtposition sind in der Industrie.
Das heißt also, ihr fragt mehr oder weniger die Leute, die gerade am Ding bauen.
Genau.
Was baut ihr gerade, was wir jetzt noch nicht in den Händen halten, aber vermutlich in 10 Jahren dann schon, ich sag mal, marktreif ist und tatsächlich dann auch benutzbar für jeden von uns?
Ja, und vor allem dann auch vielleicht noch sogar weiterführende Fragen. Ne? Also zum Beispiel, Sam Altman wird oft gefragt, okay, was bedeutet das eigentlich für die Gesellschaft? Wie stellt ihr euch das eigentlich vor? Und seine Perspektive darauf ist natürlich etwas interessanter, wie zum Beispiel jemand, der rein akademisch unterwegs ist, also der nur sich mit sozialen Fragen auch sehr spannend in der Theorie auseinandersetzt. Das ist natürlich auch eine spannende Perspektive, aber wir setzen da halt auf die Leute, die wirklich an der Technologie selber bauen und dann eben dort sozusagen ihre eigenen Zukunftsbilder ableiten, um die am Ende zusammenzuführen. Und wenn man dann mehrere Perspektiven hat, dann kommt man sozusagen zu diesem sogenannten konsistenten Zukunftsbild.
Jetzt ich sag mal angenommen, das findet alles so statt oder vielleicht ein Teil davon. Also die haben erzählt, worüber sie arbeiten und das wiederum habt ihr dann zusammengeführt. Was sind denn, ich sag mal, die Use Cases, auf die wir uns freuen können in der zukünftigen, also ich sag mal, es ist ja nicht nur die langfristige Zukunft, es ist ja auch die mittelfristige Zukunft. Ne? Also schon etwas, was wir also hoffentlich alle noch zu Lebzeiten erleben werden jetzt, ja.
Ja, ist also zu generativer KI jetzt.
Ja, also im Umfeld der generativen KI, ne, weil es ist also aus der Studie, ich habe die Studie gelesen, die verlinken wir übrigens auch, die könnt ihr euch selber dann auch runterladen, empfehle ich auch, die zu lesen, ja, wird ja auch ein bisschen der Impact beschrieben, ne, was passiert da sonst noch, ne, wenn das dadurch gemacht wird, was passiert dann sonst noch? Aber blicken wir vielleicht erstmal auf die Use Cases. Ja. Das ist ja das, was man so ein bisschen, genau. Was kann man denn eigentlich mit generativer KI machen, außer dass ich mir davon die Hausaufgaben schreiben lassen kann, ja?
Ja, also es einmal zur Timeline, ne? Es stimmt schon, es ist eins der wenigen Themen, wo man sozusagen bei den Experten eine große Diskrepanz in den Timelines feststellen kann. Also da gibt's Leute, die reden von den nächsten 3 Jahren oder so, wie Elon Musk. Und dann gibt's eben Leute, die eher von den nächsten 10 bis 15 Jahren reden, wie zum Beispiel Jan LeCun. Aber im Endeffekt geht's darum, die Sachen zusammenzuführen, zu gehen. Okay, wo sind sie sich einig, dass wirklich impactful sein wird? Und das ist natürlich in Bezug auf generative KI die Tatsache, dass es so eine universelle Technologie ist. Das ist etwas, was nicht nur absolut intuitiv verständlich ist, sondern auch was in allen Bereichen einsetzbar ist. Dadurch, dass es eben dem menschlichen Gehirn nachgeahmt, aber auch mit menschlicher Sprache funktioniert und vor allem mit qualitativen Daten. Es ist so, dass man es sozusagen in jeglichem Bereich, wo man Wissensarbeit hat, einsetzen kann, um gewisse Dinge erstmal zu automatisieren, aber dann auch nochmal einen Schritt weiter zu gehen, um wirklich dann weiterzutreiben. Und ich denke, eines der ersten Dinge und Bereiche, wo man das direkt sehen kann, ist der Bereich Programmieren und Coding. Allein deswegen, weil die Leute, die an diesen Modellen arbeiten, selber den ganzen Tag coden und deswegen sozusagen an diesem Use Case ganz besonders interessiert sind. Und das ist schon sehr spannend, dass jetzt auch vor allem auch von den sehr guten Leuten, die sehr begabt sind in dem Bereich, viele Leute sagen, dass ihre Produktivität immens gestiegen ist, weil sie natürlich ganz viele Dinge sozusagen auslagern können und supporten können durch KI. Und so funktionieren dann auch viele andere Bereiche. Also der ganze Bereich Biotech und Medizin ist ein großer Bereich, aber auch dieses ganze Personal Assistant und Coaching, aber auch zum Beispiel unser eigener Beruf, ne? Also in Beratung und Zukunftsforschung, da gibt es auch noch eine andere Studie, die wir erst geschrieben haben, wo eben auch drin steht, dass viele von den Dingen, die wir gerade machen, sind automatisierbar. Natürlich nicht bis zum Schluss, aber allein die Produktivitätssteigerung darum ist wirklich schwer vorstellbar an manchen Punkten.
Ich habe gerade erst gestern noch einen Podcast gehört, von der FAZ, Künstliche Intelligenz. Da war der CIO von DM eingeladen, hat er erzählt. DM hat ja bereits vor einem Jahr so ein DM-GPT im Unternehmen eingeführt. Na, die haben generative KI da auch eingeführt, auch so ein bisschen ohne zu wissen, welche Use Cases wird es jetzt geben. Er hat da auch berichtet davon, dass natürlich da, ich sag mal, erstmal Bedenken waren, ne, wie geht man da mit Datenschutz um und so weiter und so fort. Aber er hat es irgendwie geschafft, dass 70.000 der 85.000 Mitarbeiter jetzt die DM-GPT nutzen, ne, was ja schon irgendwie eine krasse Durchdringung ist für so eine neue Technologie. Bei dieser Nutzung der generativen KI ist ja vor allem, glaube ich, im Moment noch der größte Knackpunkt diese Sache mit der Halluzinierung. Wie wird sich das entwickeln? Also wird das weiterhin ein Showstopper sein oder wird sich das auflösen?
Da gibt es verschiedene Ansätze. Ne? Einmal gibt es zum Beispiel den Ansatz, dass man es sozusagen ein bisschen einzäunt mit RAG, also mit Retrieval Augmented Generation, dass man sozusagen wirklich einen faktischen Datensatz hat, wo die KI dann drauf zugreifen kann. Man hat also das trainierte Modell und das greift spezifisch auf nochmal einen anderen Datensatz zu und damit zäunt man es so ein bisschen ein. Das funktioniert enorm gut, also dieses ganze Perplexity-Modell geht mal ein bisschen in die Richtung, da sieht man, dass es sehr reliable ist, aber es verliert natürlich dadurch was. Also diese ganze Hallucination ist natürlich auch ein bisschen Teil der Features und nicht nur der Probleme von KI. Und wenn man also sozusagen sagt, man möchte gerne einen Coach oder einen Co-Piloten, der einen wirklich nochmal auf ein anderes Level bringt, dann muss man das, glaube ich, auch teilweise mitdenken. Dann kann man das aber zum Beispiel mit diesem Multi-Step-Reasoning etwas mitigieren. Also, dass man sagt, okay, wir wissen, dass eine von den Schwächen von KI dieses Hallucination ist, weil das sozusagen in diesem System-One-Denken funktioniert. Und um das ein bisschen zu umgehen, helfen wir ihm, indem wir den Prompt so strukturieren, dass wir sagen, okay, bitte beschreib mir das Step-by-Step und gehe durch die Steps stringent durch. Und da sieht man zum Beispiel, dass es enorm viel besser wird. Also es kann sich teilweise auch selber korrigieren und so. Also man muss sozusagen es ein bisschen in ein Framework reinbringen, wo man sieht, okay, das sind die Schwächen und wie kann man eigentlich mit denen dann in der Praxis arbeiten. Und dann zuletzt gibt es natürlich immer noch die Option, dass es neue Modelle gibt, die einfach eine andere Architektur haben. Weil momentan sind alle von den KIs eigentlich in der Transformer-Architektur und diese großen Schritte, diese enorm impressive neuen Capabilities kommen alle nur dadurch, dass es einfach skaliert wird an der Größe von den Modellen.
Und da werden in den letzten noch mehr Daten rein, noch mehr Crunchen, noch mehr Grafikkarten, einfach alles noch mal ein bisschen größer und verrückter.
Eine richtige Serverfarm, wo er dann.
Früher hätte man gesagt, kill it with iron, ne? Kiwi-Prinzip, einfach noch ein bisschen mehr Hauptspeicher und CPU drauf. Gut, jetzt ist es GPU, die dann hinterhergeworfen wird. Ja, und die werden größer. Was du eben gesagt hast, das kommt auch ein bisschen darauf an, wie wir die Modelle benutzen. Ne? Die können auch heute schon, ich sag mal, dieses Halluzinieren, dieses freie Ausdenken von Nicht-Fakten, von Unwahren, kann man ein bisschen kuratieren. Das heißt, ich kann auch schon mir Techniken aneignen, wie ich also im Hier und Jetzt mit den Modellen, die da sind, sehr dicht an der Wahrheit bleibe sozusagen. Ne?
Ja, absolut.
Indem ich sie zwinge, dann fast wie so ein Lehrer oder so ein Coach, irgendwie dann, durchdenkt das nochmal Schritt für Schritt. Okay, das kann ich machen. Dann hast du diesen anderen Punkt noch angesprochen. Ich kann sie begrenzen auf einen bestimmten Datentopf. Ist das, ich sag mal, ist das noch Forschung oder wird das schon angewendet?
Nee, das war eins der allerersten Dinge, die kamen. Aber das limitiert halt sehr stark. Ne? Also das ist so der Klassiker. Man hat so sein LLM zum Beispiel. Ne? Man hat die API von OpenAI und dann setzt man sozusagen sie auf den firmeneigenen Datensatz. Und das funktioniert sehr gut Und genau, aber es ist dann eher schon wieder in Richtung klassische Suchmaschine, nur viel besser und in dem Chatbot und sehr angenehm und Kontextdaten, das ist alles gut. Aber so dieses gewisse Extra, was man natürlich dann noch sucht Richtung AGI und Richtung noch mehr Actual Capabilities, das geht so ein bisschen verloren.
Genau. Ja, also das wäre dann der Moment, wo ich ein bisschen das Sprachmodell wirklich für, wie kann ich natürlich sprachige Anfragen stellen und der Model gibt mir dann Unternehmensdaten zurück, die ich normalerweise per Excel oder aus dem SAP herausziehen müsste. Da könnte ich dann jetzt natürlich, das ist ja ein ähnlicher Ansatz, glaube ich, verfolgt auch SAP selber. Die haben ja mit Subjoule auch einen AI-Copiloten, wo ich natürlich sprachige Anfragen machen kann, wo ich dann auch Unternehmensdaten, Statistiken und so weiter ziehen kann, die wiederum aber dann übersetzt werden in echte SQL-Statements. Ne? Das ist jetzt nicht random, der denkt sich jetzt nicht die Bilanz aus, sondern guckt schon, ah, der hat nach der Bilanz gefragt. Ne? Welche Transaktion muss ich im SAP intern dann dafür verwenden? Wir haben gerade die SAP hat in den vergangenen Monaten auch immer wieder darauf hingewiesen, du bist ja jetzt nicht so tief in dem SAP-Game, aber die hat darauf hingewiesen, ja, liebe Leute, ihr müsst eure Unternehmensdaten unbedingt in die Cloud bringen. Alle Daten müssen zusammenlaufen. Ich brauche ganz viele Daten. Also die KI kann nur sehr gut arbeiten, wenn sie viele Daten hat zum Lernen oder wenn sie auf Grundlage großer Datenmengen dann Antworten geben kann. Wie wichtig ist das Game, die KI muss alle Daten haben? Kann man die KI nur benutzen, wenn man ganz viele Daten oben reinwirft?
Es kommt ein bisschen drauf an. Wenn man sozusagen darüber redet, die Foundation Models zu trainieren, sind momentan die Daten recht groß. Aber das ist auch eins von den Punkten, die man eigentlich nicht macht. Ne? Dadurch, dass halt sowohl Llama mit Open Source, sowie OpenAI diese riesigen finanziellen Investments macht, diese Modelle zu trainieren, ist es eigentlich was eigentlich nicht relevant ist. Sondern es geht eher darum, okay, welchen Datensatz hat denn die KI zur Verfügung, wenn sie dann trainiert ist. Und da hilft es schon auch, große Datenmengen zu haben. Aber es ist ein bisschen mehr Use Case spezifisch. Sprich, die Experten, mit denen wir gesprochen haben, haben auch gesagt, das sieht man auch in den, wie die neuen Modelle gerade trainiert werden, die ganz kleinen für die Edge Use Cases, dass die Qualität von Daten wirklich einen großen Unterschied macht. Also, dass wenn man wirklich eigentlich weiß, worauf man hinaus will und dann gut qualitative Daten hat, dann kann man theoretisch auch mit weniger Daten wirklich viel anfangen. Zudem kann KI natürlich auch dieses wunderbare Ding, ganz verschiedene Daten zusammenzuführen. Und man braucht sozusagen nicht mehr die klaren, strukturierten Daten wie früher, sondern kann auch mit sehr viel unstrukturierten Daten arbeiten. Und zuletzt ist natürlich ein Riesenpunkt, dass KI auch für die Datenerarbeitung und für das Cleaning und für actually auch Erstellen von neuen Daten, also synthetischen Daten, auch eingesetzt werden kann. Also das ist, glaube ich, auch eins von den Dingen, die ein bisschen unterschätzt wird, wie sehr KI auch momentan in den großen Unternehmen wie OpenAI auch selbst für das ganze Datenthema eingesetzt wird. Und ich glaube, da wird auch sicherlich nochmal eine Schleife gedreht werden, wo man sagt, ah ja, okay, vielleicht die Daten, wie sie momentan so sind, sind nicht ausreichend, aber die KI kann ziemlich gut supplementieren. Und ich glaube, da geht es eher darum, wirklich seine Daten zu verstehen. Also was man da mit den Daten am Ende machen kann und welche man dann noch weiter erheben kann, das ist dann sozusagen alles möglich. Aber wirklich zu verstehen, welche Daten will ich denn eigentlich und warum und wozu und wie kann ich das dann wirklich native mit KI einsetzen, das ist, glaube ich, die schwere Frage.
Jetzt, wenn halt die Voraussetzung wäre, dass man gute Daten braucht, damit man mit der KI arbeiten kann, weil an manchen Stellen steht das im Prinzip so, dann würde ich sagen, keine Chance. Also niemand hat saubere Daten. Ja, also alle kämpfen ja damit. Es gibt tausende von Projekten, zentrale Stammdatenhaltung, wo Kundendaten nochmal bereinigt werden, weil im Hier und Jetzt ist das die Lücke im Feld kein Problem. Aber wenn man natürlich große Auswertungen machen will oder gucken will, ist das die gleiche Person, obwohl ich drei Datensätze davon habe, ja, Drama. Ja. Ja. Und wenn das eine Voraussetzung wäre, dann könnte ich nie mit generativer KI anfangen. Jetzt sagst du, okay, auch da muss man nicht perfektes System haben, damit man was hat, die generative KI kann auch da helfen. Was ist denn der Anwendungsfall für synthetische Daten? Also kannst du vielleicht noch mal was zu synthetischen Daten sagen, weil da habe ich vorher jetzt auch noch nicht so viel drüber gelesen.
Also bei synthetischen Daten jetzt als Use Case für Menschen, die das so im End-Use Case benutzen, ist zum Beispiel einfach so Trials zu machen. Also man kann zum Beispiel Personas entwickeln oder man kann auch zum Beispiel medizinische Daten anonymisieren. Man kann Testrunden drehen. Da geht es eher darum. Im Bereich von OpenAI wird es momentan so eingesetzt, dass sie tatsächlich das große Model nutzen, um synthetische Trainingsdaten für das kleine Model zu erstellen. Und jetzt, es gibt einige Menschen, die sagen, dass 4.0, also das, die aktuelle Version, die zugänglich ist, frei zugänglich für alle, ein ganz kleines Model ist, das aber so enorm gut ist, fast eigentlich so gut wie die großen, dadurch, dass es eben allein auf hochqualitativen synthetischen Daten basiert. Also da ist die Schlange sozusagen ihren Schwanz. Und man kann davon ausgehen, dass in Zukunft immer, wenn man an diesen Fall kommt, was du gerade gesagt hast, da ist irgendwie Kundendaten, der ist nicht ganz bereinigt, dass nicht nur diese Kundendaten bereinigt werden können, sondern dass weitere Kundendaten, also wenn man zum Beispiel zu wenig Daten hat, extrapoliert werden, die genauso qualitativ hochwertig sind.
Das heißt, wenn ich den nächsten Abnahmetest machen will für meine Softwareentwicklung, kann ich da einfach auch, anstatt meine verrückten Stammdaten zu nehmen, wo die Hälfte nicht richtig funktioniert, oder ich vielleicht auch aus Datenschutzgründen sie gar nicht nutzen darf auf meinem Testsystem, kann ich aber, ich sag mal, qualitativ hochwertige synthetische Datenaufwertungen generieren lassen, die aber trotzdem mir die Testabdeckung dann verschaffen, so dass ich dann eine gute Aussagekraft habe für den Test. Ja, spannend, ja. Was ist denn aus deiner Sicht jetzt, ich habe ja eingangs gesagt, das dreht sich so schnell, man weiß nicht, was nächste Woche jetzt OpenAI wieder rauspustet, was sie jetzt vorhaben, ob ja Sora jetzt endlich mal rauskommt oder so, man weiß es nicht. Es wird ja viel angekündigt irgendwie. Wie siehst du das im Moment bei den Unternehmen? Also wie schnell passen die sich im Moment an? Kommen die hinterher? Das ist ja fast eine Suggestivfrage, sage ich mal, oder eine rhetorische Frage auch. Ne? Tendenz ist wahrscheinlich eher nicht, ne? Aber wie beobachtest du das? Ja.
Ich baue auf jeden Fall sehr viel Bereitschaft. Ich glaube, das Thema ist auf jeden Fall angekommen. Und ich glaube, dass eigentlich die Großteil das sehr ernst nehmen auch als Thema und auch als neues Thema, das nicht besetzt ist, wo man die Fachkräfte nicht hat, wo man nicht genau weiß, wie man sich orientieren soll. Aber auf der anderen Seite ist es, fehlt eben auch dann genau das, ne? Die Fachkräfte, die Orientierung. Und ich denke, dass man schon allein aus Strukturgründen, wenn man eine Bürokratie hat und wenn man gefestigte Strukturen haben, sogenanntes Legacy, dann wird das auf jeden Fall eine von den Herausforderungen, weil es sich so schnell entwickelt. Ich glaube, ich habe nie erlebt, dass ich ein Thema hatte als Zukunftsforscher, der mich selber so ständig überrascht hat, sondern meistens ist so, ja, okay, das Thema, das haben wir durchdekliniert und dann ist es auch irgendwie im Verständnis angekommen. Aber mit generativer KI ist wirklich so, dass jede Woche was passiert, du denkst, oh, okay, das ist jetzt nochmal ganz anders. Und ich habe dann auch ein bisschen Mitgefühl mit den Leuten, die noch ihren Dayjob haben und nicht nur den ganzen Tag sozusagen sich überlegen, wie die Zukunft sein wird. Und ich denke, die einzige Art und Weise, damit sozusagen umzugehen, ist wirklich fundamental sozusagen in Anführungszeichen First Principle Thinking mäßig zu verstehen, okay, was bedeutet das für mein Business? Was will ich eigentlich dann damit machen? Welche Implikationen hat das dann für den Alltag und zwar nicht nur in den nächsten 6 Monaten. Ich glaube, das ist das Einzige, wie man aus diesem Hamsterrad rauskommt, vielleicht auch in eine Richtung loszulaufen und dann plötzlich eine 180-Grad-Wende machen zu müssen.
Wie siehst du das? Was könnten Unternehmen machen, sage ich mal? Also die haben ja jetzt Menschen, ne? Und der Roboter nimmt das ja alles stoisch entgegen, was an Change auf ihn einprasselt, aber Menschen müssen irgendwie mitgenommen werden. Also was empfehlt ihr da Unternehmen, die sagen, ja, wir würden gerne was machen und euch dann mit großen Augen anschauen und dann so, was sollen wir denn machen? Irgendwie, was macht man denn? Was macht man denn?
Ihr kommt drauf an, wo man ist, ne? Also wenn man an dem Punkt ist, dass man sagt, okay, ja, wir haben verstanden, ist super wichtig, was machen wir jetzt praktisch? Mhm. Dann geht's halt natürlich darum, wirklich rauszufinden, okay, wo fängt man an? So ein bisschen so Lighthouse identifizieren und so. Aber auf der anderen Seite diese große Herausforderung, Menschen mitnehmen. Ich glaube, da ist es halt einfach auch wichtig zu verstehen, dass es anders wie in dieser ganzen Digitalisierungsveränderung der Zugang für normale Menschen viel einfacher ist zu KI. Sprich, man wird in seinem Unternehmen so oder so Leute finden, die sehr begeistert sind und die auch wirklich eine Passion dafür haben. Und die sozusagen in Anführungszeichen freizustellen für dieses Thema und sozusagen mit den Ressourcen zu arbeiten, die man hat. Und man hat auf jeden Fall Menschen, die sozusagen da wirklich Lust haben, loszulaufen und so solche Räume zu schaffen. Ich glaube, ist einfach auch sehr wichtig, weil
das heißt, diejenigen finden, die da eh Bock haben,
ja, die sowieso
mal,
schon das
also
sozusagen
die überzeugt
machen
müssen. Ja. Genau, die dann ein bisschen kultivieren, so dass die vielleicht dann die anderen mitreißen.
Ja, auf jeden Fall.
Ich hatte in der Studie gelesen, eine strategische Empfehlung, konzentrieren Sie sich auf die Fähigkeiten von Original Thought statt auf Interpolation oder Extrapolation bei Ihren menschlichen Mitarbeitern, um Ihre Produktivität zu vervielfachen. Kannst du mal erklären, was mit Original Thought hier gemeint ist?
Also im Endeffekt kommt es von der Idee, dass es sozusagen drei Level von Kreativität gibt und dass das erste Level sozusagen relativ simpel ist. Man hat einen Datensatz an Katzenbildern und dann kann die KI sozusagen als Katzenbild erstellen, das super süß ist und total wundervoll.
Das habe ich gehört, dass das ziemlich gut funktioniert, schon aktuell, habe ich gehört.
Und die zweite Ebene ist sozusagen ein Schritt weiter. Das ist so ein bisschen wie in diesem Go-Spiel damals, ich glaube Move 37 haben sie es genannt. Das ist halt so ein Zug ist, den Menschen nie machen würde, der aber in diesem Kontext total genial ist, aber immer noch in diesem Kontext des Games stattfindet. Aber wie gesagt, aufgrund von dem Datensatz eine kreative...
Eine Weiterentwicklung ist irgendwie. Oder auf jeden Fall ein Sprung, den der Mensch noch nicht vorgegeben hat.
Genau. Ja. Und auch so nicht machen würde selber. Also so, dass es sich ein bisschen Diskrepanz zwischen dem, was menschlich möglich ist und was KI, wie KI denkt. Und dieses dritte Level wäre dann sozusagen das Spiel Go selber zu erfinden. Und auf dem Level ist halt KI eigentlich noch nicht. Man wird dann sehen in den nächsten 10 Jahren, wie das weitergeht. Aber wir arbeiten erstmal mit dem Wissen, dem Stand, den wir haben. Und das ist das, was wir sozusagen als Original Thought betätigen. Zum Beispiel auch, wenn es zu unserer eigenen Arbit kommt, da gibt es sicherlich 70-80%, was automatisierbar wäre. Aber es gibt immer noch so diese letzten 20%, wo es darum geht, okay, so dieses High-Level-Thinking oder Sachen in Kontext bringen oder Sachen nochmal ganz anders sehen und neu denken. Und ich glaube, diese Skills sozusagen sind schon welche, die sehr gut kompatibel mit KI sind. Also dass eben die gewissen Stärken und Schwächen von KI und die Stärken und Schwächen von dem Menschlichen wirklich so zusammengefügt werden, dass es insgesamt wirklich ein größeres Ganzes wird.
Also über Jahre konnten wir uns ja ein bisschen als Wissensarbeiter, also ich zähle mich auch als Wissensarbeiter, ja, konnten wir uns ein bisschen zurücklehnen, weil wir dachten, naja, als erstes wird, ich sag mal, der Taxifahrer automatisiert. Ja, turns out irgendwie, das ChatGPT kann jetzt hier Berechtigungskonzepte einfach rausdrücken irgendwie und da guckt man natürlich trotzdem nochmal drüber und so, ne? Ja. Aber steht viel Wahres drin, leider. Ne? Also das, was ich als Berater normalerweise also per Hand geschrieben hätte. Und jetzt ist also aber auch die Aussage, man sollte diese generative KI dann auch für das Richtige verwenden. Das kann es halt gut, ne? Aber die Frage, was ist eigentlich notwendig oder was muss überhaupt mal gemacht werden und so weiter, dass da eher dann die Menschen sich drauf stürzen und eben halt nicht in diesem operativen Ding irgendwie, wo dann wahrscheinlich die Maschine ja auch tatsächlich dann Effizienz noch rausholen kann, ja, Produktivität. Wir haben einen Punkt, fand ich in der Studie auch spannend, und zwar das Thema Business to AI. Mhm. Das habe ich vorher überhaupt noch nicht so beleuchtet. Also es wird ja in der Studie mehr oder weniger beschrieben, dass man sich darauf einstellen muss, dass in Zukunft die KI der Kunde ist. Also hier eine strategische Empfehlung aus der Studie, behandeln Sie KI als Ihren zukünftigen Kunden. Kannst du das mal bitte erklären, was uns da vielleicht oder was uns da wahrscheinlich sogar erwartet, ja?
Ja, also das ist ganz viel sozusagen in diesem Fortschreiben dieser ganzen Marketing-Impact von KI, das, wo die auch auf die Experten auch öfter eingehen. Ist natürlich so, dass man heute relativ einfach aus der Perspektive von Unternehmen die Marketingkampagnen und die Content-Sachen und die Sachen, die man so hat, gut automatisieren kann und dann groß aufblasen kann und sozusagen mit wenig Geld sehr viel Effekt machen kann. Aber das macht natürlich jeder. Und gleichzeitig ist natürlich eine von den Dingen, dass unsere Zeit- und Aufmerksamkeitsspanne begrenzt ist und es ganz viele Leute, die natürlich auf der anderen Seite jetzt arbeiten und sagen, okay, wie können wir eigentlich dann noch diesen großen Content überhaupt filtern, dass wir nicht mehr der Bottleneck sind, sondern vielleicht unser Gatekeeper, ne? Also sowas Richtung wie der KI-Assistenz, dass man eben nicht selber durch alles durchparsen muss, um dann rauszufinden, um sich geistig damit sozusagen beladen. Und das ist ein ganz großes Feld. Also es gibt viele Leute, die dann sozusagen versuchen, daran zu arbeiten, wie KI einem die Dinge, die einen eigentlich im Tag belasten, auch sozusagen für einen abnehmen kann. Und das bedeutet, dass es in der Dynamik so ist, dass es natürlich immer mehr KI in der Redaktion geben wird, anstatt direkt mit dem Kunden. Also dass es so eine Art Intermediär wird, um zu dem Kunden zu kommen, muss man sozusagen an der KI vorbei, um den zu erreichen. Und dann geht es natürlich irgendwie um ganz andere Themen, also um ganz andere Werte und ganz andere Value, wenn man mit einer KI irgendwie die anspricht, ganz andere Logiken. Was ist denn das Werteversprechen und wie ist mein Preis-Leistungs-Verhältnis individuell für diesen Kunden, wird dann wahrscheinlich wichtiger, wie emotional kann ich ihn ansprechen. Und ich glaube, das ist das, was dahinter liegt. Einfach die Überlegung, okay, was bedeutet das für mein Business? In dem Fall, wenn wir in eine Welt kommen, in der mehr intermediiert wird durch KI und wir nicht mehr so diesen direkten Kontakt haben.
Das heißt, ich muss mich auch als Unternehmen darauf einstellen, dass ich in Zukunft eher mit der Vorzimmer-GPT zu tun habe, die also mich vom Vorstand irgendwie abhält. Also meine Kommunikation, meine Anrufe ja wahrscheinlich auch, ne? Meine Anrufe, meine E-Mails, aber auf jeden Fall und überhaupt meine ganze Kommunikation. Wie nah ist das? Also, dass wir so Assistenten haben, die ich frage für einen Freund, also ich wäre auch interessiert, ja, so eine Assistenz zu haben.
Also ich bin der Meinung, das ist jetzt meine persönliche Meinung, dass Apple da schon sehr nah dran ist. Also ich glaube, die priorisieren das sehr stark, auch mit ihrem ganzen Privacy-Approach und mit der Tatsache, dass eben jetzt es diese wunderbaren Modelle gibt, die so tiny sind und wirklich so performant wie die großen, die man wirklich aufs Edge-Device drauf machen kann. Und das ist so ein bisschen ein Game-Changer. Also wenn man das dann hat, dann...
Das heißt, demnächst erledigt Siri meine Mails.
Also ich bin ja auch immer so, ich bin vorsichtig mit den Timelines, aber rein technisch ist da schon sehr viel da, was möglich ist. Also die Umsetzung ist noch so ein bisschen ein Thema, aber von der Capability, vor allem so dieses, ne, also da könnte man ja dasselbe Prinzip einfügen. Ne? Also bei 90% der E-Mails oder bei 95% ist man sich schon sicher, dass die automatisch beantwortet werden kann und dann muss man nur noch die Entscheidung treffen, ist das jetzt eine E-Mail, die KI nicht beantworten kann, die gibt sie dann weiter direkt an dich. Da könnte man schon sehr viel mit dem Grundstock machen, der sozusagen auf uns einprasselt.
Ja, ich kann mich daran erinnern, es gibt bei Outlook so mit Outlook für iOS gesendet und wahrscheinlich gibt es dann irgendeinen anderen Footer, der in Zukunft in der Signatur steht, ne? Mit Siri, ja. GPT gesendet. Oder.
Und dann kommt man in die Dynamik rein, dass man dann sozusagen nur noch Bots hat, die miteinander sprechen und dann treffen wir uns und wir haben eigentlich
nie direkt eine E-Mail geschrieben. Wir können in Ruhe unseren Kaffee trinken, ja, und aber die Gespräche sind schon gelaufen, ja, also können wir uns auf die wichtigen Sachen, wir haben eben auch diskutiert, was unser Lieblingsmüsli ist, also die wichtigen Sachen. Ich habe noch einen Punkt hier, und zwar bei der Entwicklung der Sprachmodelle.
Ja.
Und zwar arbeiten generative KIs ja im Moment viel mit Wahrscheinlichkeiten. Mhm. Und da wird denen auch so ein bisschen abgesprochen, dass sie, ja, wir haben eben schon über Kreativität gesprochen, ne, dass die verstehen im Prinzip das, was sie da faseln. Also, ne, so ein bisschen, ja gut, also die replizieren ja nur das, was sie so an Wahrscheinlichkeiten gelernt hat. Das eine Wort kommt nach dem anderen zu 90% Wahrscheinlichkeit und deshalb wird das jetzt hier rausgespuckt. Und dann das dritte Wort, ne, zu 80% und irgendwas könnte aber auch ein anderes Wort gewesen sein. Wie entwickelt sich das? Also du hattest zum Beispiel auch das Thema semantische Suche. Also was benötigt es noch, damit die Computer mehr oder weniger wirklich das verstehen, was sie da reden? Also, dass man denen auch wirklich Fragen stellt und man das Gefühl hat, dass die das gerade begreifen, was sie da schreiben und nicht nur einfach, oder ich behaupte, dass sie das nur so einfach aus ihrer Wahrscheinlichkeit heraus berechnen.
Ja, das ist ein wirklich spannendes Thema, weil das ist gerade total, ich glaube, in den letzten paar Tagen es gibt so einen gewissen Twitter-Hype. weil es eben dort, also es erinnert sich sicherlich noch jeder daran, dass Sam Altman gefeuert wurde und niemand genau weiß bis heute warum. Und damals war eben schon das Gerücht, dass es dort dieses Complex Multi-Step Reasoning, das ja eigentlich das große Problem noch ist. Also
erklär uns bitte das große Problem.
Ja. Also im Endeffekt ist es ja, wie du bereits beschrieben hast, dass die KIs einen sehr komplexen Wahrscheinlichkeitsberechnung durchlaufen, um auf das nächste Token zu kommen. Was jedoch manche Leute auch argumentieren, dass wir das auch sind, dass auch wir das nur so machen. Aber im Endeffekt führt es immer zu demselben Punkt, dass zum Beispiel die KI sich nicht selber Math beibringen kann, also Mathematik. Das ist was, das da fehlt sie und ist nicht sehr gut darin. Und das liegt eben darin, dass man das nicht so intuitiv machen kann wie zum Beispiel Sprache. Und das bedeutet, dass man diese Multi-Step-Complex-Reasoning nicht abbilden kann mit Transformern. Und das ist natürlich den ganzen Forschern auch klar in den Labs. Und deswegen arbeiten viele daran, dieses Complex-Multi-Step-Reasoning, wo man wirklich durch ein komplexes Thema sich durchdenkt, Step für Step, und logische Schlüsse zieht und eben nicht nur Next-Token-Prediction macht. Da war es eben dann soweit letztes Jahr, dass die Rumor Mill ausgespuckt hat, dass OpenAI an etwas arbeitet, das nennt sich QStar. Und das ist so eine Kombination aus einem komplexen Search-Algorithm, das sich AQ nennt, und QLogic oder QLearning. Und das bedeutet im Endeffekt, um es nochmal runterzubrechen, dass es von dieser Transformer-Architektur, die gerade dominant ist, diesen Schritt gerade gibt zu einer wirklich großen neuen Entdeckung in dieser Research, im Research-Bereich. Und das nennt sich jetzt Strawberry. Und deswegen wird auf Twitter gerade in diesen ganzen KI-Circles nur Strawberry-Memes gepostet.
Also ich glaube, du spielst ein bisschen auf das Erdbeerbild an, was Sam Altman aus seinem Balkon oder von seinem Garten oder Park, ich weiß es nicht, was der hat, gepostet hat, wo alle schon wieder am Rätseln sind. Oh, Strawberry, Erdbeere, ja. Ist das jetzt die Ankündigung für, ich darf nichts sagen, aber das Modell ist schon da irgendwie, ja.
Genau, und es ist nicht das Modell wie all die anderen Modelle. Und das ist so der Knackpunkt, dass es eben nicht wie kein Transformer ist. Da gibt's ja dieses Paper, weiß ich nicht, vor 10 Jahren wurde es geschrieben. Es ist eine wirklich entscheidende Neuerung in der Form, dass sich das Modell anscheinend laut Gerüchten selber Mathe beigebracht hat. Und das ist schon was ganz anderes wie ein Ex-Token Prediction. Das wäre dann Multi-Step Reasoning. Und das Einzige, wo halt viele Leute halt sagen, okay, das ist aber problematisch, weil immer noch nicht an dem Punkt, dass wir es dann morgen nutzen können, weil es dann halt sehr compute-intensive wäre. Wo dabei dann wieder andere Leute sagen, das ist der Grund, warum OpenAI in letzter Zeit so stark an den ganz kleinen Modellen gearbeitet hat. Wenn man dann sozusagen das Modell ganz klein macht und das genauso gut ist wie die großen Modelle, dann kann man eben dieses Compute reduzieren, das man bräuchte für so ein neues Modell.
Die würden dann Platz auf dem Server schaffen, damit sie das neue Coole dann spielen können. Ja. Wir haben eben schon mal ganz kurz erwähnt, und zwar Datenschutz und Vertrauenswürdigkeit. Also das ist ja ich glaube, der größte Knackpunkt in Deutschland vor allem oder vielleicht auch in der EU. Es gibt ja sehr spacige Entwicklungen. Zum Beispiel Meta hat ja ihre AI-Modelle nicht, also haben sie veröffentlicht, aber sie stellen sie nicht online zur Verfügung in Europa mit Hinweis auf ja, Regulierung, die EU. Nicht DSGVO, sondern ja auch jetzt den KI-Act, den sie verabschiedet haben und dass sie rechtliche Unsicherheiten hätten. Wundert mich ein bisschen, weil Meta hat das bisher noch nie gestört irgendwie. Aber auf jeden Fall irgendwie sowas. Wie wird sich das in Zukunft entwickeln? Also können deutsche Unternehmen schon jetzt AI einsetzen? Was ist so dein Erfahrungswert auch? Also was sagen Unternehmen dazu im Moment?
Ja, also klar, deutsches Thema, das ist immer die große Angst. Also ich persönlich bin da eher auf der Perspektive, dass man es relativ gut auch selber und teilweise noch einschätzen kann. Also OpenAI gibt ja Garantien raus zum Beispiel. Die meisten Leute arbeiten mit OpenAI, weil es nicht nur eins der guten Modelle ist, sondern auch sehr benutzerfreundlich sozusagen. Und wenn man mit der API arbeitet im Unternehmenskontext, dann man bekommt nicht nur eine Rechtsgarantie von wegen, dass wenn die Daten die sie ursprünglich zum Trainieren benutzt haben, problematisch sind, dass sie das übernehmen, sondern auch, dass mit den eigenen Daten nicht trainiert wird. Also wenn man da so den Business-Account hat, dann sind die eigenen Daten abgetrennt. Und dann gibt es natürlich noch dieses ganze Apple-Thema. Ne? Die arbeiten zwar auch mit OpenAI zusammen, aber die haben ja dieses Thema von wegen Cloud, dass sie halt dieses anonyme Cloud-System einführen wollen.
Ja, die wollen ja diese Privacy-Sandboxen, die sie da jetzt in der Apple-Keynote da angekündigt haben, was es noch nicht gibt irgendwie. Und vielleicht auch in Deutschland ein bisschen länger dauert noch, ja.
Ja, aber das ist tatsächlich wirklich eins der Themen im Bereich generative KI, wo ich mit am sichersten bin, dass natürlich die Nutzer und die Unternehmen, wenn sie der KI nicht vertrauen, das nicht funktioniert mit Adoption. Also Vertrauen auch schon allein deswegen, weil die KI so menschlich wirkt, ist es die normale Ebene. Und wenn dann eine Diskrepanz reinkommt zwischen dem, was man sozusagen fühlt, demjenigen gegenüber der KI, und was da eigentlich under the hood ist, ist es, glaube ich, nicht so wie mit Social Media und so, wo man dann sagt, ja, okay, dann habe ich irgendwann meine ganzen Daten rausgegeben. Sondern ich glaube, da hat man auch intuitiv einen anderen Zugang zu, dass man sagt, okay, also wenn wir auf dieser Ebene so interagieren, dann muss ich mir aber auch sicher sein können, dass du sozusagen nicht irgendwie als KI da kein Vertrauensverhältnis besteht oder dass die Daten irgendwie nochmal genutzt werden oder so.
Dürfte vermutlich auch schwierig sein, ne, wenn man dann auf der einen Seite sagt, ja, nutzt die KI und auf der anderen Seite aber bitte keine Unternehmensdaten reinmachen.
Ja, und das wird wahrscheinlich auch der Markt einfach regeln, ne? Weil es wird diese Player geben wie Apple oder auch jetzt Meta, die entweder Open Source die Sachen zur Verfügung stellen oder wirklich auf Privacy setzen, wo die Kunden dann ganz klar dann wählen werden und sagen werden, hey, das ist schon sehr wichtig, ne? Und vor allem, wenn es diesen Wettbewerb gibt und die Auswahl gibt zwischen, okay, einer Trusted AI und einer AI, die keine Ahnung was macht, dann wird es wahrscheinlich auch auf der Grund, dass die Kosten sich immer weiter senken, schon so sein, dass der Markt dafür wahrscheinlich sprechen wird, relativ einfach und sagt, okay, Privacy und Vertrauen ist wirklich eins von den wichtigen Dingen bei sowas.
Zum Abschluss vielleicht noch ein Blick ein bisschen, wir blicken ja schon die ganze Zeit eigentlich in die Zukunft irgendwie, aber wir haben ja das, ich glaube, den Begriff AGI noch nicht in den Mund genommen, aber das ist natürlich das so ein bisschen der Elefant, der im Raum steht. Und zwar, wenn, kannst du abschätzen, was so in den nächsten 5 Jahren mit den Geschäftsmodellen von Unternehmen passieren wird, worauf sich Unternehmen also am besten jetzt auch einstellen sollten, auch im Hinblick auf eine mögliche Veröffentlichung einer AGI? Vielleicht kannst du den Begriff nochmal erklären. Also was ist der Unterschied zwischen AGI und generativer KI?
Also AGI und ASI, also Artificial Superintelligence, das sind so Wörter, die sind nicht so gut definiert, aber im Endeffekt gibt es da auch ein intuitives Verständnis, und zwar etwas, was der Mensch in der Lage ist, übersteigt. Und natürlich kann man sagen, okay, die sind jetzt schon besser, weil die haben viele Ahnung von vielen Bereichen, die jetzt nicht ein einziger Mensch abbilden kann, aber geht es dann wirklich auch im Silo, ne? Also wenn man zum Beispiel jetzt heute einen Top-Level-Programmierer hat, dann ist es immer noch so, dass eine KI impressive Sachen machen kann, aber da gibt es immer noch so eine kleine Diskrepanz. Und das wäre sozusagen dann AGI und dann irgendwann ASI, wenn es dieses Level an menschlicher Fähigkeit dann stark übersteigt. Was war nochmal die Frage?
Ach, ja, und Geschäftsmodelle. Die Geschäftsmodelle, ne? Der Impact, also letztendlich jetzt für die nächsten 5 Jahre. Ich meine, welche Handlungsoptionen haben Unternehmen, sich jetzt auf einen bevorstehenden Change vorzubereiten?
Ich glaube, einer von den Experten in der Studie hat das wirklich gut gesagt. Das ist auch mir sehr im Gedächtnis geblieben. Und zwar dieses, it's an opportunity to do some introspection. Dass man halt sagt, okay, als Unternehmen muss man einmal sich hinsetzen und überlegen, was ist denn wirklich mein Mehrwert? Was ist mein Value Proposition? Und das überlebt dann auch mit AGI und ASI und AI in general, wenn man wirklich einen Mehrwert schafft als Unternehmen. Wenn man natürlich auf dem Bereich ist, wo man das sich nicht so sicher ist, was man da gerade für einen Mehrwert schafft, dann müsste man sich sozusagen nochmal neu ausrichten und sagen, okay, was möchte ich denn an Wert schaffen? Und das kann man dann eben unterstützen, ne? Also einmal mit AI automatisieren und vor allem die Produktivität steigern, ist wahrscheinlich Schritt 1. Und je weiter dann die KI fortschreitet, desto eher ist es ein Tool, um dann wirklich sein Value Proposition auch umzusetzen und auch in vielleicht Dingen in einer Art und Weise umzusetzen, die nicht nur 10% zu sagen, KI draufsetzt, sondern wirklich nochmal das ganze Sachen neu denkt. Und das ist, das, glaube ich, das große Versprechen für Unternehmen. Und ich glaube, wenn man sich sozusagen klar wird, um was geht's mir und wie will ich das umsetzen und wie kann ich das mit KI vielleicht anders umsetzen, dann ist man auf jeden Fall im guten Weg.
Julia, das war super interessant. Wie gesagt, wir haben die generative KI-Studie 2035, packen wir auch in die Shownotes, damit ihr euch die selber herunterladen könnt. Schaut da auf jeden Fall mal rein. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, euch zu buchen, to be ahead, um sich beraten zu lassen, zu gucken, was für Impact hat das auf das jeweilige Geschäftsmodell, auf eure Unternehmen. Auf jeden Fall vielen lieben Dank für die coolen Insights. Und ja, ich hoffe, euch hat es auch ein bisschen Spaß gemacht. Gerne lasst auch ein Feedback da, schickt eine Mail zum Beispiel oder als Kommentar hier unter das Video oder die Podcast-Folge. Wie fandet ihr das? Was fehlte euch noch? Was sind eure Gedanken dazu? Würde mich sehr interessieren. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Macht es gut. Bis demnächst.